ARD.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nicole Köster.
Ich begrüße ganz herzlich Marco Bülow. Schönen guten Morgen.
Ja, schönen guten Morgen.
19 Jahre waren Sie im Bundestag, dann sind Sie aus der SPD ausgetreten, wenn Sie gerade das politische Geschehen verfolgen, um die Regierungsbildung. Also die Grünen wollen dem Schuldenpaket in jetziger Form über 500 Milliarden nicht zustimmen. Die 180-Grad-Wende von Friedrich Merz, Sie haben ja sicherlich noch tiefere Einblicke. Wie bewerten Sie das Ganze?
Ja, also es nimmt schon Dimensionen an, die ich nicht mehr kenne. Also wir haben schon über Milliarden gesprochen, aber dass auf einmal es um Hunderte von Milliarden geht, wo man ganz lange gesagt hat, dafür gibt es kein Geld, Kindergrundsicherung 2 Milliarden, viel zu viel, Schulsozialarbeit können wir uns nicht leisten. Und da ging es um viel weniger. Und jetzt auf einmal sollen zig hunderte Milliarden da sein. Ich finde dieses schon interessant. Also damit ist, glaube ich, auch klar, das war eine lange Täuschung, dass es kein Geld gibt. Es gibt dieses Geld. Die Frage ist nur, wofür wird es verwendet? Und natürlich, in welchen Dimensionen da auf einmal geredet wird, finde ich schon erstaunlich.
Das sagen ja auch zahlreiche Ökonomen. Alleine die Formulierung Sondervermögen. Sie lachen jetzt gerade. Was sagen Sie dazu?
Ja, das sind immer so diese typischen Ausreden. Also dann sagt man, wir haben eine Schuldenbremse und wir müssen an die nächsten Generationen denken. Und wenn das dann doch irgendwo mal reinpasst, wenn irgendeine Lobby sehr stark ist oder auch irgendwo ein Druck sehr stark ist, dann auf einmal hat man Geld und dann ist man sehr kreativ mit dem, wo man das Geld herholt. Aber am Ende muss es ja doch bezahlt werden. Und dann ist es egal, ob es ein Sondervermögen ist oder ob es aus dem Haushalt ist oder wie auch immer. Geld ist sowieso virtuell. Wie wir damit umgehen, ist manchmal sehr interessant. Nur wenn man ständig natürlich als der große Sparer da steht und nicht investieren will und auf einmal alle Dämme brechen, dann ist das natürlich sehr unglaubwürdig.
Die Wut vieler Menschen, die jetzt von Wählertäuschung sprechen beim Verhalten von Friedrich Merz, können Sie das nachvollziehen?
Ja, natürlich. Also ich kann mich daran erinnern, die SPD hatte mal versprochen, keine Mehrwertsteuererhöhung. Die CDU sagte 2% Mehrwertsteuererhöhung und am Ende sind es 3% geworden. Und da wurde auch von Wähler und Wählerinnen-Täuschung gesprochen. Und das war auch eine, weil ich wusste, dass die SPD diese Mehrwertsteuererhöhung eigentlich wollte und im Wahlkampf was anders versprochen hatte. Und das jetzt ist natürlich noch eine größere Täuschung. Und das ist aber leider wieder eine Täuschung. Und es ist natürlich so, dass die Leute es müde werden und damit natürlich sich immer mehr distanzieren. Gar nicht von Politik insgesamt, das auch zum Teil, aber natürlich gerade von denen, die seit langem Politik machen. Und das treibt natürlich auch die Menschen dann eventuell sogar zu Parteien und zu Organisationen, die die Demokratie insgesamt abschaffen wollen.
Sie haben jetzt gerade einen wichtigen Punkt angesprochen. Sie haben gesagt, die SPD hat im Wahlkampf etwas versprochen. Und sie wollte eigentlich etwas ganz anderes. Warum passiert so etwas?
Also einmal glaube ich natürlich des realen Drucks, weil man weiß, bestimmte Sachen kommen nicht gut an. Oder besser gesagt, ich verspreche lieber Dinge, die gut ankommen, auch wenn ich weiß, dass ich sie nicht halten kann. Man versucht, sich im Wahlkampf doch wieder auf seine Grundprinzipien zu besinnen und die Menschen anzusprechen, die einem vielleicht früher gewählt haben. Dazu kommt auch, dass man da auch noch ein bisschen der Basis verpflichtet ist. Das ist man danach nicht mehr. Also vor den Wahlen ist man so ein bisschen wieder die Partei pur. Und nach der Wahl geht man voll auf Realitäts- und auf den Kurs von regieren zu wollen, den Anspruch zu machen. Und da ist einem Basis egal, da sind einem die Menschen egal, weil die dürfen nur alle 4 Jahre wählen und die sind nach einer Wahl wieder uninteressant.
Wenn ich das sagen darf, dafür, dass Sie so unzufrieden sind mit dem System der Bundesregierung, mit dem Parlament, haben Sie es darin ganz schön lange ausgehalten. Also 16 Jahre, ja, glaube ich, bei der SPD und dann waren Sie noch 3 Jahre fraktionslos im Bundestag?
Ja, das stimmt und das muss ich mir auch selber ankreiden, auch wenn ich natürlich sage, ich bin da ganz anders reingekommen, natürlich ziemlich naiv und noch in der Regierungskoalition, damals noch unter Rot-Grün, dachte ich natürlich, ich könnte da Bäume ausreißen und wir würden die Welt verändern. Und ich muss auch sagen, dass es zu der Zeit auch noch mehr möglich war. Also das ist jetzt über 20 Jahre her und da gab es noch Parlamentsgesetze. Wir haben Dinge wie das Erneuerbare-Energien-Gesetz, Klimaschutzinitiativen, also Maßnahmen ergriffen aus dem Parlament heraus, teilweise gegen die Regierung. Aber das ist auch verloren gegangen, dass das Parlament, der Bundestag die Entscheidungsmitte ist. Wir sind da noch unserem Gewissen gefolgt zum Teil. Man konnte da noch Mehrheiten erringen. Das ist, hat ja immer mehr abgebaut.
19 Jahre lang waren Sie Bundestagsabgeordneter. Und Sie sagen jetzt, auf die Vernunft des Menschen und der Politik ist kein Verlass mehr. Sie sind doch mal, das haben Sie gerade eben noch gesagt, als engagierter und euphorischer Abgeordneter im Parlament gelandet. Welche Vorstellungen hatten Sie denn damals?
Ach ja, dass man wirklich gewählt ist. Und wenn man dann noch Mitglied einer Fraktion ist, die mit 150, 200 Leuten im Bundestag sitzt und in der Regierung sitzt, hat man natürlich die Vorstellung, dass man jetzt alles bewegen kann. Und das kommt relativ schnell an die Grenzen. Nicht, weil es immer Kompromisse und Austausch geben muss, sondern weil man auf einmal Spielregeln kennenlernt, wo andere bestimmen, die nicht gewählt worden sind, wie Politik funktioniert. Und das hatte ich mir natürlich ganz anders gedacht.
Die Spielregeln, die Sie gerade ansprechen, die greifen auch die SWR1-Hörerinnen und Hörer schon auf. Aus Spanien kriegen wir gerade Post über swr1.de, Mail ins Studio von Robert Breitbach. Ich lese gerade mal vor und er sagt, das sind doch leere Worte, die Ihr Gesprächspartner spricht. Es erinnert mich an meine eigene Jugend, wo wir dem Gewissen gefolgt waren. Im BWL-Studium haben wir die Grundgesetze der Wirtschaft gelernt und jetzt in der Realität läuft das alles komplett anders. Aber als drittstärkste Wirtschaftsnation der Welt müssen wir auch das internationale Spiel mitspielen. Da helfen keine klugen Worte. Wir stehen jetzt gegen Trump und gegen unsere ehemaligen Verbündeten. Wir müssen alles aufbringen, was jetzt notwendig ist, um dieser Strömung entgegenzustehen, die aktuell in der Welt läuft. Was sagen Sie?
Ja, wenn, dann sind das leere Worte, weil genau das internationale Spiel haben wir ja die ganze Zeit mitgespielt. Wir haben mitgespielt, dass Russland uns mit Gas versorgt hat, dass wir völlig abhängig von den Fossilen sind, von anderen Ländern, von Großmächten sind. Politisch haben wir uns völlig abhängig von den USA gemacht. Gerade von den Leuten, die gesagt haben, wir dürfen nicht aufs Gewissen hören, sondern wir müssen sozusagen das internationale Spiel mitspielen. Und die sagen jetzt wieder, wir müssen das internationale Spiel mitspielen, die gesagt haben, lauf den Russen hinterher, lauf den Amerikanern hinterher. Nee, jetzt stehen wir auf einmal gegen sie. Ich meine, sorry, das ist international nicht zu gewinnen gegen die USA und gegen Russland. Natürlich müssen wir die eigenen Stärken bringen, aber das haben wir 30 Jahre nicht gemacht, sondern dann sind wir denen gefolgt, die gesagt haben, nein, kein Gewissen, sondern das internationale Spiel mitspielen. Deswegen müssen wir endlich mal unser eigenes Spiel machen. Wir dürfen das Monopoly-Spiel nicht betreten ohne Würfel und ohne Startkapital. Das geht nämlich nicht.
Wir wollen die Sendezeit nutzen, um auf Lösungen zu schauen. Und Sie sagen, wer die Demokratie retten will, der muss erkennen, wer sie demontiert. Lässt sich das denn so einfach erkennen? Sie können uns ja mal hinter die Kulissen mitnehmen.
Ja, wichtig ist, glaube ich, erstmal zu erkennen, dass wenn Rechtsextreme kommen, Regierungen übernehmen oder ziemlich stark in die Parlamente kommen in Europa, dann sind das für mich Karambolagen nach der Demontage der Demokratie. Natürlich werden die Demokratie weiter demolieren, aber die hätten gar nicht die Chance, wenn das nicht die etablierten Parteien, Gruppen, Mächte, Profit, Lobbyinteressen schon längst gemacht hätten in den letzten 20 Jahren. Dann hätten wir eine funktionierende Demokratie und dann würden die Menschen mitreden und dann müssten sie nicht auf sogenannte Alternativen ausweichen. Und deswegen muss man schon erkennen, wer wirklich dahinter steckt und dass das seit 20 Jahren schleichend passiert, dass unser System im Prinzip ausgehöhlt wird und fast nur noch Fassaden wie Wahlen und so weiter da stehen, die demokratisch aussehen, aber wo längst die Bevölkerung, die breite Bevölkerung nicht mehr mitspielen und nicht mehr mitreden kann.
Sie haben als Abgeordneter Lobbyismus erlebt. Es gibt ja unterschiedliche Meinungen. Die einen sagen, naja, das ist Fachwissen, es geht nicht ohne. Andere üben Kritik und sagen, das sind die finanzstarken Wirtschaftsverbände, die ihre Interessen einfach durchsetzen wollen. Was haben Sie denn erlebt?
Also erstmal muss man sagen, es gibt eine große Unterschiedlichkeit und eine große Schwelle zwischen vielen, die Lobbyismus betreiben, Interessen vertreten, die wenig Mittel haben, wenig Einfluss haben, teilweise fundierte Meinungen haben und wenigen Profitlobbyisten, die unglaublich viel Macht, Einfluss und Geld haben und das einsetzen. Und diese Fallhöhe ist das, die ich kritisiere, weil die eh schon genug haben, haben den größten Einfluss und der schlägt sich durch. Man muss leider sagen, Geld schießt nicht nur Tore, Geld kauft auch Demokratie. Und das ist das, was ich kritisiere eigentlich.
Jetzt sind Sie ganz politikermäßig der Frage ausgewichen. Ich wollte gerne wissen, wie Sie es denn erlebt haben. Sie sind im Bundestag gelandet, saßen in Ihrem Büro. Wer kommt da vorbei und klopft an?
da ich im Energiebereich unterwegs war, ziemlich schnell, junger Abgeordneter, Wahlkreis direkt gewonnen, war das Interesse natürlich sehr groß und natürlich in erster Linie die Energiewirtschaft. Die Umweltverbände musste ich eigentlich anschreiben, damit ich mit denen ins Gespräch kam, weil die gar nicht die Möglichkeiten haben. Da saß natürlich die Energiewirtschaft und die Verlockungen sind groß und denen bin ich da auch am Anfang echt erlegen gewesen. Aber man muss sich das nicht so vorstellen, die kommen dann nicht mit dem Geldkoffer rein, sondern die führen erstmal ganz normale Gespräche mit dir. Ich habe das Wohlfühllobbyismus genannt. Da wird man langsam rangeführt. Und dann nach und nach tun die einem Gefallen. Und auch da geht es nicht um Geld, sondern da geht es teilweise um Renommee, um Veranstaltungen, wo man mitgenommen wird. Und das Ansehen, das fand ich sehr spannend, in der eigenen Fraktion steigt mit solchen Kontakten.
Das heißt, Sie haben erstmal gar nicht gemerkt, dass Sie im Grunde manipuliert wurden.
Am Anfang bin ich auch vielleicht gar nicht manipuliert worden, aber ich bin natürlich schon in so ein System reingezogen worden und hatte diese Kontakte und diesen Austausch. Und dann ist man irgendwann in so einem Netz, dass man denen auch was schuldig ist, weil die einem Gefallen tun, die andere einem nicht tun können. Und vor allen Dingen, weil man nur durch diese Kontakte auch in der eigenen Fraktion im Bundestag wichtiger und einflussreicher wird.
Also das ganze Prinzip hinterfragen Sie inzwischen.
Das ist ein System, hat sich da etabliert mit Spielregeln, die sind erstmal schwer zu durchschauen. Und wenn man dieses Spiel mitspielen will am großen Tisch, dann unterwirft man sich diesen Spielregeln. Wenn man dagegen opponiert, wird man sehr schnell ausgetauscht.
Was haben Sie denn versucht? Sie haben es ja irgendwann verstanden und es gibt ja Möglichkeiten.
Ja, natürlich. Also ich habe erst versucht, natürlich Regeln in der eigenen Fraktion über die eigenen Partei zu schaffen. Das hat nicht funktioniert. Dann habe ich mich mit anderen zusammengetan. Wir haben damals zum Beispiel einen Kodex gemacht. Das habe ich gemeinsam mit Gerd Schick, der damals finanzpolitischer Sprecher der Grünen war, haben wir einen Kodex erstellt, wo wir uns selber Regeln schaffen. Also Umgang mit Lobbyisten, dass wir die Termine veröffentlichen, dass wir genau wissen, mit wem wir sprechen, weil man weiß häufig gar nicht, mit wem man es zu tun hat. Da kommen Anwaltskanzleien oder getarnte Initiativen, aber dahinter stecken knallharte Profitinteressen, dass wir erstmal so einen Regelkatalog schaffen, wie wir mit Lobbyisten umgehen und auch sagen, was wir nicht machen, was wir nicht annehmen, dass wir keine Seitenwechsler sind, die dann in die Wirtschaft gehen und so weiter. Und wir haben gedacht, dass das sich vielleicht durchsetzen könnte, aber am Ende waren das 50 Abgeordnete, die da mitgemacht haben bei so einem Kodex. Und das war schon ernüchternd, obwohl es ja einige Parteien eigentlich durchaus in ihren Beschlusslagen hatten.
Ja, es sind ja durchaus Lobbyskandale bekannt geworden, wie in der Maskenaffäre Abgeordnete ihre Kontakte ausnutzten, um Schutzmasken zu verkaufen. Man denke an Jens Spahn oder Philipp Amthor, der von einem Startup später Aktienoptionen erhielt. Ist das denn Usus?
Das ist Usus in einer bestimmten, wenn man an einer bestimmten Position ist. Das ist nicht, also es gibt viele Abgeordnete, die kommen gar nicht so groß in Berührung. Die sind in Themenbereichen unterwegs, wo es nicht um viel Geld und großen Profit geht. Oder sie haben nie diese Position, wo man in so eine Lage kommt. Aber natürlich ab einer bestimmten Stelle, gerade auch wenn man da hinkommen will, dann gibt es nicht nur diese Kontakte, dann gibt es auch diese Beeinflussung. Und dann geht es natürlich auch um viel Geld, da geht es um Spenden, da geht es um Vorträge, die man hält. Da geht es natürlich auch um Seitenwechsel, dass man nach der politischen Karriere gut aufgefangen wird und selbst Lobbyist wird. Und da gibt es so viel Verlockungen. Und die erfolgreichsten Politiker sind die, die am meisten diesen Verlockungen erliegen oder dieses Spiel mitspielen. Und daran orientieren sich natürlich dann auch die neu reinkommen, weil die sehen, ah, das ist der erfolgreiche Politiker, der hat so viel Nebenverdienst, der hat so gute Kontakte zu den und den, da muss ich auch hin.
Wie lässt sich die Demokratie retten? Denn die Demokratie wird ausgehöhlt und das hat Marco Bülow als Bundestagsabgeordneter erlebt. Vielleicht können Sie uns einfach noch mal Beispiele aus Ihrem Alltag mitbringen. Gesetzesentwurf, einen Text. Wie bekommen Sie den oder haben den bekommen?
Ja, das hat mich auch überrascht, als ich dann in verantwortlicher Stelle war. Ich war mal Berichterstatter oder Sprecher der SPD-Fraktion für Energie und für Umwelt. Und wir waren in der Regierung, also die SPD, und dann kriegte ich einen Gesetzesentwurf von einem Lobbyisten, den ich als Abgeordneter, als zuständiger Abgeordneter vom gleichen, sozusagen der gleichen Partei wie das Ministerium, noch nicht hatte. Sondern wir werden meistens als Abgeordnete eigentlich mit der Realität kurzfristig konfrontiert und müssen kurzfristig über Dinge beschließen, die wir dann eigentlich nicht mehr verändern können.
Welchen Hintergrund hat das?
Dass die Ministerien enger mit Lobbyisten zusammenarbeiten, teilweise diese Gesetze sogar von Lobbyisten vorgegeben werden und dann natürlich erst spät im Parlament landen. Und dann sagt man kann eigentlich nichts mehr dran ändern. Und da konnte ich dann was dran ändern, aber nicht, weil ich das vom Ministerium bekommen habe, sondern weil ich das vom Lobbyisten bekommen habe, was wiederum mich dann wieder in eine Abhängigkeit zu dem Lobbyisten gebracht hat.
Was da rauszuhören ist, die Bundesregierung hat sich vom Parlament entfernt. Haben Sie einen Kipppunkt ausmachen können, wann das war, was das ausgelöst hat?
Es gibt vielleicht keinen Kipppunkt, aber es ist gerade in dieser Zeit passiert, nach dem Umzug nach Berlin, was jetzt nichts mit dem Umzug zu tun hat, aber diese Berliner Republik hat sich genau dahin entwickelt, dass die eigentliche Entscheidungsmitte des Parlaments, der Bundestag, nicht mehr die Entscheidungsmitte ist, sondern dass fast alle Gesetze von der Regierung nicht nur erarbeitet werden, vorgegeben werden, sondern auch durchgedrückt werden und fast nichts mehr verändert wird, zumindest nichts Relevantes mehr verändert wird und eigene Gesetze es kaum noch gibt. Das war vor 20 Jahren noch teilweise so. Und das ist total abgeebbt. Das heißt, eigentlich kann ein Bundestag, nachdem eine Regierung gewählt worden ist, nach Hause gehen, weil die Regierung hat eine Mehrheit im Parlament und setzt alles durch.
Naja, man kann genauso gut sagen, Sie als Abgeordneter müssen ja nicht zustimmen.
Ja, aber es gibt einen Fraktionszwang und eigentlich in allen Fraktionen, vielleicht noch unterschiedlich ausgeprägt. Das heißt, wenn man sich dem entzieht, laut Gesetz bin ich nur mein Gewissen verpflichtet, aber wenn ich mich dem entziehe, werde ich kaltgestellt in der Fraktion und sehr schnell auch ausgemustert. Und wenn ich nicht einen Wahlkreis sicher hätte, den ich gewinnen würde und eine Basis, die mich wieder aufstellen will, hätte ich keine Chance, irgendeinen guten Listenplatz zu kriegen.
Denn ich wollte gerade sagen, für 19 Jahre haben Sie es dann ja offenbar ganz gut ausgehalten.
Ja, gibt so ein paar Renitente, die man dann akzeptieren muss. Aber die meisten werden aussortiert und finden nicht mehr statt. Und die meisten lassen sich natürlich auch ködern, auch wenn es nicht ihre eigene Meinung ist, weil sie wissen, wenn sie in der Fraktion aussortiert werden, selbst wenn sie nochmal wiedergewählt werden, haben sie dort nichts zu sagen. Das heißt, es gibt sozusagen Zuckerbrot und Peitsche bei der beim Fraktionszwang. Wenn man den immer folgt, kann man auch gut Karriere machen. Und das reicht meistens schon aus, dass man gegen sein Gewissen stimmt.
Wie ließe sich dieses Prinzip ändern?
Also erstmal muss die Entscheidungsmitte wieder ins Parlament. Das zweite ist, eine Regierung muss Regierungsgeschäfte machen. Das Parlament muss die Regierung kontrollieren sogar. Und nicht nur den Kanzler wählen oder die Kanzlerin wählen und dann sich verabschieden. Das heißt aber auch, man muss sich auch mit der Opposition auseinandersetzen. Ich finde es auch richtig, dass auch mal Oppositionsanträge angenommen werden. Die werden per se abgelehnt. Das ist aber nicht mein Demokratieverständnis. Mein Demokratieverständnis ist, es gibt Konzepte, über die wird gerungen und am Ende abgestimmt. Stimmt. Vielleicht sollte man das dann auch geheim machen. Interessanterweise gibt es nur ein paar Ausnahmen, wo das mal so ist. Das ist bei den hochethischen Fragen, Organspende, Sterbehilfe. Und wir sehen, es gibt kein, sagen viele, es gibt Chaos, wenn das so weit kommt. Ne? Also wenn es keine Fraktionsdisziplin gibt, dann gibt es Chaos. Stimmt aber nicht. In den Ausnahmen, die wir erlebt haben, wird vernünftig diskutiert, überfraktionell manchmal Anträge eingereicht und am Ende gibt es eine Mehrheit. Und wenn die Mehrheit bestimmt, dann muss die Regierung ausführen. Und das müsste man bei viel mehr sehr wichtigen Entscheidungen treffen. Wenn wir über hunderte Milliarden abstimmen, da kann man nicht sagen, irgendwie das bestimmt die Regierung. Bei Grundgesetzänderungen ist es ja Gott sei Dank auch so nicht. Aber auch bei anderen Dingen, die sehr wichtig sind, Kampfeinsätze, Bundeswehr oder so, da muss es nach Gewissensfreiheit gehen und nicht nach Fraktionszwang.
Jetzt haben wir schon einiges von Ihnen gehört über den Bundestag und Ihre Arbeit da. 19 Jahre waren Sie immerhin da. Da kommen einige Vorwürfe von den SWR1-Hörerinnen und Hörern, die sagen, ja, der hat es auch lange ausgehalten und nimmt jetzt die dicke Pension mit. Aber auf der anderen Seite scheinen Sie ja nicht verzweifelt zu sein, sondern Sie sagen, ich will die Demokratie retten. Was lässt Sie denn weiterhin daran glauben?
Na, ich glaube, dass es immer noch das beste System ist, was wir haben können und was überhaupt versucht zumindest die Menschen mitzunehmen. Und wenn wir das wirklich beibehalten wollen, dann müssen wir die Menschen aber auch beteiligen, weil Demokratie ist dazu da, dass nicht nur jeder seine Stimme einmal erheben kann und wählen darf, sondern dass er auch mitbestimmen kann, wie unsere Gesellschaft funktioniert, was wir dürfen, was wir nicht dürfen. Und ich glaube immer noch an das Kollektiv. Das Kollektiv macht auch Fehler, aber je mehr sich beteiligen, desto kleiner werden die Fehler und desto mehr geht es zum Gemeinwohl. Und ich glaube, dieses Gemeinwohl ist das wichtigste Gut, was wir schützen müssen in der Politik, was aber nicht mehr getan wird.
Dennoch, Sie haben uns ja einige Spielregeln jetzt erklärt. Also da hat der Einzelne offenbar wirklich wenig Entscheidungsgewalt. Also wie kann es dann zu so einem Kollektiv, was Sie sich vorstellen, kommen, dass das keine Utopie bleibt?
Also wir haben eine repräsentative Demokratie. Das heißt, wir wählen Leute, die dann für uns die Politik machen. Das hat eine Zeit lang einigermaßen funktioniert. Ich glaube aber immer, dass wir immer auch Elemente in der Demokratie brauchen, die anders aussehen. Gesellschaftsräte, die einberufen werden zu bestimmten Themen für eine bestimmte Zeit, die dann aber Entscheidungen treffen, die dann auch im Parlament abgestimmt werden müssen. Also wo man die Menschen direkt auch beteiligt. Oder auch, dass Petitionen, wenn sie dann einen bestimmten Umfang kriegen, nicht nur irgendwo im Petitionsausschuss landen und man lacht darüber, sondern dann auch wirklich Auswirkungen auf Gesetzesverfahren haben. Dass bei Gesetzesverfahren nicht nur der Bundestag beteiligt wird, sondern auch Menschen aus der Bevölkerung und nicht die Lobbyisten das bestimmen. Also wir brauchen andere Verfahren, um eine Art kollektive oder kooperative Demokratie zu haben. Das heißt aber auch, dass die Menschen Verantwortung in der Demokratie haben. Das ist eben nicht nur eine Zuschauerdemokratie, so wie wir es lange eben auch gelebt haben, weil ansonsten fahren wir das vor die Wand. Das wird immer offenbarer, nicht nur in Deutschland, dass dieses Demokratiemodell wirklich Gefahr ist, das sagen auch Studien weltweit.
Was jetzt bei uns ankommt, da über unser Studio-Feedback, also viele Hörerinnen und Hörer beteiligen sich, da ist der Frust auch ganz, ganz groß. Also wie lassen sich die Menschen überhaupt noch erreichen, wenn sie sagen, ja, jeder muss am Ende bei sich selber wieder anpacken? Das kann kaum noch einer hören.
Ja, das ist klar. Deswegen bin ich auch nicht nur für die Eigenverantwortung, sondern ich setze ja immer, das habe ich schon gemacht, als ich noch in der SPD war, als ich im Bundestag war. Es ist ja nicht neu, das, was ich sage. Sondern natürlich ist mein Hauptappell an die Politik und vor allen Dingen an die Gewählten, die das Geld verdienen. Ich habe im Bundestag fast immer meine Rede begonnen, die Bevölkerung ist die Chefin. Und das vergessen wir als Abgeordnete, als Politiker. Die bezahlen uns, die haben uns gewählt und für die machen wir die Politik. Das heißt, nicht wir sind die Chefs, die vorgeben, was gemacht wird, sondern die Bevölkerung ist das. Und deswegen ist natürlich die Hauptverantwortung bei der Politik. Ich bin sogar weniger auch bei der Eigenverantwortung, auch bei Klimaschutz und bei anderen Dingen muss die Politik vorangehen, das zu gestalten und nicht der Einzelne. Trotzdem in der Demokratie, glaube ich, ist es eben wichtiger, als einmal alle 4 Jahre wählen zu gehen, die Politiker auch dran zu erinnern, hallo, ich bin auch noch da, dass das zusammengehört, weil sonst wird es nicht funktionieren, ansonsten haben die sich's da gemütlich gemacht, sag ich mal.
Und dieses eben nicht gemütlich machen, Sie haben da eine Plattform gegründet, einen Verein, was kann der erreichen?
Also es ist die Plattform Pro, die ist gar nicht dazu da, selber Politik zu machen, sondern sie will vor allen Dingen Initiativen, kleine Vereine, welche, die mal Politik machen wollen, unterstützen, nicht einen eigenen Verein gründen müssen. Da ist ein hoher Aufwand, das ist auch mit Kosten verbunden, dass die sich andocken können, um für die Demokratie irgendwelche Dinge zu erreichen, wie zum Beispiel einen Demokratie-Café einzurichten vor Ort.
Haben Sie mal ein Beispiel?
Also wir in Dortmund zum Beispiel machen jetzt ein Demokratiecafé. Das heißt, wir schaffen einen Resonanzraum. Die gehen nämlich auch richtig flöten. Also öffentliche Räume, wo diskutiert wird und wo man auch nicht gleich irgendwie dann Eintritt zahlen muss oder Getränke zahlen muss. Und aber im geschützten Bereich trotzdem über Politik reden kann, auch außerhalb von Parteien. Das gibt's immer weniger. Das müsste eigentlich überall angeboten werden. Wir wollen dieses Angebot schaffen, um dann zum Beispiel dann auch auf Politik zuzugehen, Dinge einzubringen, Positionen zu bestimmen.
Wie voll war es denn bei dem letzten Treffen?
Es waren Vorbereitungstreffen, aber da waren trotzdem 40 Leute. Und das Wichtige ist, dass es regelmäßig stattfindet und ein Andockpunkt ist. Und vor allen Dingen die Vernetzung. Es gibt Vereine, Initiativen, Verbände, relativ viel in Deutschland immer noch. Es gibt also schon viele Leute, die sich nicht nur um die Demokratie sorgen oder sich an Demokratie beteiligen, sondern die sich für bestimmte Dinge einsetzen. Was aber fehlt, ist die Vernetzung. Es muss bestimmte Forderungen, Positionen von allen Verbänden vorgebracht werden in Richtung Politik, weil ansonsten werden sie meistens, ist meine Erfahrung, nicht ernst genommen. Auch Petitionen, Demonstrationen werden in Berlin unter der Kuppel nicht ernst genommen.
Wir wollen noch ein paar Punkte ansprechen, die von den SWR1-Hörerinnen und Hörern hier vermehrt genannt werden, nämlich das Thema Diäten, Pensionen. Hier schreibt jemand, der anonym bleiben möchte. Als normaler Arbeitnehmer bin ich in der Landwirtschaft tätig und muss gucken, wie ich mich um die Rente kümmern kann. Und Politikerinnen und Politiker, denen wird das Geld in den Rachen geworfen. Wie haben Sie sich denn dazu verhalten?
Ja, ich habe das schon immer sehr kritisch gesehen, als auch als Abgeordneter, und habe da auch teilweise gegengestimmt, zum Beispiel gegen Diätenerhöhung, obwohl ich die immer noch am ehesten rechtfertigen kann. Also dass es vernünftig, eine vernünftige Entlohnung für Abgeordnete gibt, gar keine Frage. Aber zum Beispiel in der letzten Periode sind zweimal die Diäten über 1.000 Euro also zusammen erhöht worden. Wir sprechen immer über das Bürgergeld, aber da werden mal Diäten erhöht, wo es mehr gibt, als das Bürgergeld überhaupt hoch ist und nur on top. Aber problematischer finde ich eher die Rentenansprüche, die man als Abgeordneter bekommt, also die ich eben auch bekommen habe, und zusätzliche Vergünstigungen. Die Nebenverdienste, die möglich sind, halte ich für völlig inkorrekt, weil natürlich dann man sich erst recht Lobbyisten andient, wo man über Vorträge oder so hohe Gelder einkassieren kann, zum Beispiel. Und auch, es gibt eine steuerfreie Pauschale, wo man überhaupt gar keine Rechenschaft darüber ablegen muss. Und wenn man wenn man wenig arbeitet, zum Beispiel kein Wahlkreisbüro macht und so weiter, dann kann man sich das alles selbst einstecken.
Wie
und
viel ist das?
Ich weiß gar nicht, was der aktuell ist. Auf jeden Fall deutlich über 5.000 Euro pro Monat, also mehr als viele ihr Gehalt haben. Es ist steuerfrei und man hat überhaupt keine Rechenschaft darüber abzulegen. Und die, die weniger tun, müssen also auch geben weniger aus.
Was haben Sie denn dann zu hören bekommen, als Sie es kritisiert haben innerhalb des Parlaments?
Ja, du bist natürlich schnell der Nestbeschmutzer, weil natürlich, wenn es ums Geld geht, hört sowieso jede Freundschaft auch schnell auf. Also es haben ja aber auch Kollegen recht gegeben, die gesagt haben, naja, es stimmt schon. Und es gab auch immer welche, die dagegen gestimmt haben, wenn gerade zu viel wieder an Diätenerhöhung gekommen ist. Aber wie gesagt, es konzentriert sich auf die Diätenerhöhung. Die ist meistens recht öffentlich und wird auch diskutiert und auch kritisiert. Aber die ganzen sonstigen Vergünstigungen, über die müssten wir vielleicht mal viel stärker nicht nur nachdenken, sondern die müssten wir eigentlich regulieren. Aber da wissen die meisten gar nicht drüber, wie zum Beispiel diese steuerfreie Pauschale.
Wissen hängt ja auch von der Berichterstattung ab. Jetzt kommt eine Frage von Mitch, der wissen möchte, inwiefern Politik die Medien bestimmt. Oder Marina aus Albsch hat auch geschrieben und sagt, ja, die vierte Gewalt, die Medien, was muss sich da ändern?
Also klar ist, für mich sind die Medien insgesamt die Öffentlichkeit, aber natürlich spielen da die Medien die wichtigste Rolle, ein wichtiges Korrektiv. Und das ist das ja, was ich auch gesagt habe. Wir eine gute Demokratie hat ein starkes Korrektiv. Immer. Egal, gerade wenn es gut funktioniert, muss es ein starkes Korrektiv sein. Es müssen immer welche sein, die hinterfragen, die aufklären und die auch die Mächtigen kontrollieren und auch befragen. Und da spielen die Medien natürlich eine riesige Rolle. Aber auch da habe ich das Gefühl, dass da viel auf bestimmte Dinge fokussiert wird. Und das machen wiederum dann sehr viele Medien, dass sie über bestimmte Dinge sehr stark berichten. Und dann aber genau solche Dinge über Demokratie, über langfristige Themen, Hintergründe von Politik, das zurückgefahren wird.
Woran liegt das? Was glauben Sie?
Naja, es ist immer so eine Wechselwirkung, ne? Also einerseits, die Medien sagen dann häufig, naja, das interessiert die Menschen nicht so stark. Stimmt zum Teil auch, zum Teil muss man es aber natürlich auch anreizen, weil ich schon glaube, auf der anderen Seite interessiert es dann doch wieder viele. Dann gibt es natürlich große Konkurrenz durch die Social Media und da wird man überschwemmt mit faktenfreien Nachrichten, Behauptungen, die völlig unkontrolliert sind. Und das heißt, wir haben so eine öffentliche Lage, die schnell eskaliert zu einzelnen Themen und vieles überlagert. Das heißt, wir haben zwar eigentlich immer noch eine Vielfalt, aber doch nicht in der Spitze, weil 80% immer das Gleiche diskutiert wird und besprochen wird. Das haben wir auch im Wahlkampf gesehen, auch bei den Auseinandersetzungen, auch im TV, dass ein Thema völlig dominiert und die anderen hinten rüberfahren, obwohl man hinterher bei den Umfragen gesehen hat, dass es eigentlich 5 Themen gibt, die die Menschen ungefähr gleich interessiert. Soziale Sicherheit, innere Sicherheit,
wobei die auch diskutiert wurden. Migration war dann das große Wahlkampfthema.
Aber nehmen Sie mal die Zeiten, die dann am Ende da zu Buche standen. Und zum Beispiel über Klima und Umwelt wurde nicht diskutiert. 15% sagten aber fast so viel wie innere Sicherheit, dass das ihr entscheidendes Thema im Wahlkampf gewesen ist. Hat man in der breiten Berichterstattung, geht gar nicht um den Einzelnen, aber in der breiten Berichterstattung nicht gespürt.
Vielleicht können Sie uns aus Ihrem Leben als Bundestagsabgeordneter noch einiges schildern, wo Sie haben eben gesagt, ja, Sie wurden als Nestbeschmutzer dargestellt, aber was Sie jetzt vorhaben zu erreichen und warum Ihre Hoffnung nicht nachlässt, dass es eine kollektive Demokratie geben kann?
Weil ich immer noch sehe, dass Menschen sich bemühen, dass sie nicht nur bemühen, ihr Leben auf die Kette zu bringen, sondern sich auch weiter einsetzen, eben in den ganzen Vereinen, in den Verbänden und wenn es in der Nachbarschaft ist oder an der Schule. Und ich glaube, dass man diese Bemühungen unterstützen muss, dass Zivilgesellschaft in Deutschland immer noch sehr stark ist. Man versucht sie ja jetzt weiter einzugrenzen. Das darf natürlich überhaupt nicht passieren. Man müsste eher die Parteien stärker kontrollieren als die Nichtregierungsorganisationen, Vereine, Verbände. Die müssten eigentlich aufgewertet werden. Und ich möchte halt, dass sie eben auch Möglichkeiten haben, politisch Einfluss zu haben, weil das gehört zu einer Demokratie.
Das klingt jetzt so ein bisschen nach, die Hoffnung stirbt zuletzt. Wenn es jetzt wirklich Regeln und Gesetze bräuchte, Parteispenden haben Sie angesprochen. Ja. Wie muss man damit in Zukunft umgehen?
Es muss einen klaren Kodex geben. Und das ist das, was ich meinte. Es müssen sich die Menschen, wenn sie eine Forderung stellen, dürfen sich nicht zerfasern lassen. Also der eine engagiert sich für soziale Dinge, der andere für Verkehr und so weiter. Die müssen in bestimmten Dingen zusammenarbeiten und müssen die Menschen mitnehmen, die vielleicht in keiner Organisation sind. Es müssen bestimmte Forderungen geben für Regeln in der Politik, zu Lobbyismus, aber auch mit mehr Mitbestimmung aus der Bevölkerung. Dazu müssen sich alle zusammentun. Und das muss man gemeinsam vorbringen. Dann kommen auch die Parteien nicht mehr drum hin, das mit auf ihr Tableau zu nehmen. Wenn wir aber nur über einen Sündenbock sprechen, kommen wir nicht weiter.
Machen wir es mal an einem Beispiel fest. Also während der Corona-Pandemie ein Abendessen für Jens Spahn, da wurden Parteispenden gesammelt. Mhm. Er hatte vorher noch gesagt, die Menschen sollen eben nicht zusammenkommen. Am Ende wurde er auch positiv auf Corona getestet. Mit Ihrem Regelwerk, was würde dann nach so einer Aktion folgen?
Also erstmal eine volle Transparenz. Es gibt Länder, ich glaube Dänemark macht das vor, da muss jede Spende sofort namentlich eingetragen werden in ein Register. Wir haben eine Zersplitterung bei manchen Spenden, deswegen gab es eben diese Corona-Partys, aber die gibt es natürlich auch nach und vor Corona, wo Politiker vorbeikommen und dann Spenden sammeln unter 10.000 Euro, weil die müssen nämlich nicht benannt werden. Die kommen dann irgendwann mal im Rechenschaftsbericht der Partei, wo keiner mehr darüber redet. Das heißt, eine ganz klare Transparenzpflicht und auch eine Beschneidung nach oben. In diesem Wahlkampf sind, obwohl er so kurz war, sind so viele Spenden gesammelt worden, zig Millionen, wie noch nie zuvor. Es muss eine Begrenzung geben, weil natürlich führen Spenden zu einer Erwartungshaltung von denen, die spenden. Und man ist dann denen verpflichtet. Und ich sag mal, der normale Mensch vor Ort kann nicht große Spenden leisten.
Wie würde so etwas dann nach Ihrem Regelwerk sanktioniert, wenn so etwas passiert?
Wenn dann diese Spenden doch fließen, dann gibt es eine harte Bestrafung. Die kann auch damit enden, dass die politische Karriere zu Ende ist und im Extremfall sogar nicht nur mit Geldbußen, sondern auch mit Gefängnis geahndet werden. Und das ist das, was ich meine. Die Politiker dürfen nicht außerhalb unseres Systems stehen. Das tun sie aber. Es gibt in Deutschland viele legale Korruption. Das heißt, was nicht direkt verboten ist. Und ich meine, wer unterschreibt schon, dass er von einem Unternehmen Geld kriegt und deswegen für das und das stimmt? Das wird natürlich keiner unterschreiben. Das heißt, man darf in Deutschland ziemlich viel als Politiker, weil man seine Regeln selbst bestimmt. Und da müssen die Regeln angepasst werden und es muss auch unabhängig kontrolliert werden. Die Kontrollen, die es gibt, haben wir über das Bundestagspräsidium im Bundestag. Das heißt, man kontrolliert sich selbst. Also da macht man den Bock zum Gärtner. Das geht natürlich nicht. Es müssen sozusagen unabhängige Stellen sein, die das kontrollieren. Und dann muss das Recht so angepasst werden, dass du natürlich bestraft wirst, wenn du dieses Recht brichst. Und da müssen für Politiker, dürfen da keine anderen Regeln gelten als für den Normalsterblichen.
Wie ist es dann mit dem Verfassungsschutz, der dem Bundesinnenministerium am Ende unterstellt ist?
Ja, auch das darf nicht sein. Übrigens insgesamt dürfen Dinge nicht sein. Also zum Beispiel, wenn eine Behörde, Steuerbehörde, also wenn zum Beispiel gegen Cum-Ex-Verbrechen vorgegangen wird, da darf nicht die Politik Einfluss drauf ausüben. Es müssen erstens vernünftige Mittel bereitgestellt werden. Die werden in dem Bereich, nämlich was Wirtschaftskriminalität angeht, was Steuerflucht angeht, nicht bereitgestellt. Es müssen und es darf auch nicht sein, dass da politischer Einfluss von Innenministern der Länder auf diese Behörden geht, sondern die müssen unabhängig funktionieren.
Wenn Sie Cum-Ex jetzt gerade ansprechen, muss man dann natürlich an Wolfgang Kubicki denken, der sich 2013, glaube ich, noch entsetzt zeigte und dann später den Hauptangeklagten Hanno Berger vertreten hat.
Ja, das geht natürlich überhaupt nicht. Also auch da eine klare Regel. Bundestagsabgeordnete, meines Erachtens dürfen sie gar keine Nebeneinkünfte haben. Aber zumindest muss man alle Nebenkünfte ausschließen, die dann von Profitlobbyisten oder auch von irgendwelchen Leuten gebracht werden, wo man dann nicht mehr unabhängig ist als Abgeordneter. Und ich kann nicht gleichzeitig Cum-Ex-Verbrecher vertreten, dann aber über Cum-Ex-Bestrafung und Gesetze im Bundestag beschließen, sogar an prominenter Stelle. Das geht einfach nicht. Und das ist sogar völlig undemokratisch.
Wenn Sie Demokratie definieren sollten, wie würden Sie das machen?
Also Demokratie ist ein System, an dem die Menschen beteiligt werden, das zum Gemeinwohl strebt. Und Demokratie ist aber auch, es soll Lust machen, sich selbst auch zu engagieren und selbst Verantwortung zu übernehmen. Das macht es aber natürlich dann auch komplizierter. Es darf aber eben nicht abgehoben sein und es darf sich nicht entkoppeln von der Bevölkerung. Das ist das Gegenteil von Demokratie. Da sind wir noch nicht in der Autokratie, aber die Richtung geben wir dann vor. Und deswegen möchte ich auch Lust machen, dass ich glaube, die Menschen, die können mehr, als sie glauben. Viele halten sich auch zurück, weil sie sagen, ich bin nicht qualifiziert. Das ist aber Quatsch. Meine Eltern kommen aus der Pflege. Ich glaube, die haben in Gesundheitspolitik mehr Ahnung als meistens die Gesundheitsminister mit
weil sie ganz nah dran sind.
Weil sie und andere Erfahrungen haben als die Politiker. Aber auch sonst sollte man sich ein bisschen mehr trauen, weil wir sind auf die Menschen angewiesen. Wenn die sich zurückziehen, dann überlassen wir denen das Feld, die sich dann nicht mehr rechtfertigen müssen und die nicht unbedingt mehr Ahnung haben, aber für sich das meiste rausholen. Und wir müssen aber für die Menschen, für die meisten das meiste rausholen.
Ja, und die Menschen schalten sich ein, aus Lauchheim, Ruth Baumgart beispielsweise, und sagt, das interessiert mich sehr. Wie heißt denn nochmal der Verein, den euer heutiger Gast mitgegründet hat? Vielleicht können Sie dazu nochmal einiges erzählen.
Ja, das ist die Plattform Pro. Und findet man auch überall. Und die eben versucht, anderen Initiativen, Gruppen wie zum Beispiel dem Demokratiecafé, aber auch Lobbyland, das ist mir meine Initiative, die ich gegründet habe, schon aus dem Bundestag heraus, die sich um Lobbyismus kümmert und versucht, auch mit dem Podcast und so, die Hintergründe so ein bisschen zu beleuchten, die meistens eben so ein bisschen auf der Strecke bleiben, wenn irgendwelche Deals gemacht werden. Das werden wir jetzt wieder erleben mit den Milliardenpaketen. Da werden nämlich häufig Deals gemacht, die nützen niemanden, aber es gibt ein bisschen mehr Geld in die Taschen von einigen Lobbyisten. Und da gibt es eine Menge Aufklärungsarbeit, die wir versuchen da zu leisten.
Was sagen Sie zur Aufklärungsarbeit von Abgeordnetenwatch.de, auf der Seite, auf der man ja einiges nachlesen kann?
Ja, bin ich sehr zugetan. Abgeordnetenwatch, Lobby Control, Frag den Staat. Das sind wirklich Organisationen, die versuchen, wirklich so ein paar Hintergründe aufzudecken und vor allen Dingen einfach mal Informationen zu spielen, die man sonst eben wenig hat. Das ist häufig aber auch viel Kernarbeit. Es gibt ein Lobbyregister, das ist auch gut, dass das gibt, aber das ist so undurchsichtig, da muss man viele Informationen zusammentragen. Und wenn man dann nicht solche Organisationen hätte, die das machen,
die es bündeln.
Ja, also jeder Journalist, jede Journalistin wäre völlig überfordert, nicht weil sie es nicht intellektuell kann, sondern weil einfach die Zeit nicht ausreicht, diese ganzen Sachen zusammenzubündeln. Also dass zum Beispiel die Finanzwirtschaft über 2000 Mitarbeiter hat, wissen wir nur über das Lobbyregister, die also 2000 Leute, die Lobbyarbeit, nur Lobbyarbeit betreiben. Das kamen alle NGOs zusammen nicht. Aber das muss man erstmal zusammentragen. Und dafür sind solche, auch Finanzwende, die Bürgerbewegung, sind solche Gruppen unglaublich wichtig.
Für Lobbyisten haben Sie ja auch Forderungen in Ihrem Buch Korrumpiert gestellt. Die gehen ein und aus im Bundestag. Wie sollte das Ihrer Meinung laufen?
Also sehr, sehr, sehr geregelt. Erstens nur die, und es darf keine Hausausweise geben. Es kann ja nicht sein, dass irgendein, Rüstungskonzern einen Lobbyisten schickt, der irgendwie ein- und ausgehen kann in jede, bis in jedes Büro, selbst in die Ausschusssäle. Und wenn ich, selbst als ich noch Abgeordneter war, meine Tochter mitnehme, die wird durchleuchtet und muss angemeldet werden und so weiter. Da gibt es ein Ungleichmaß. Also wenn, dann muss eine Gleichbehandlung stattfinden und Lobbyisten müssen nicht zusätzlichen Eintritt bekommen.
Jetzt haben sich heute Vormittag unglaublich viele Hörerinnen und Hörer beteiligt. Es gibt sowohl Lob als Kritik. Wie erleben Sie das im Alltag?
Ja, das gehört natürlich dazu. Ich möchte auch gar nicht allen gefallen mit dem, was ich sage. Natürlich muss es da auch Kritik geben. Aber das ist das, was ich möchte. Ich möchte, dass es einen Wettbewerb gibt. Demokratie ist auch Wettbewerb. Wettbewerb von Ideen, von Möglichkeiten. Was ich aber möchte, ist, dass wir ein System haben, wo am Ende dieses Wettbewerbs dann auch mal das bessere Argument und das gewinnt, mit dem, wo die Menschen am meisten Zustimmung haben. Und nicht nur das gewinnt oder am Ende die Realpolitik gemacht wird, die einigen wenigen gefällt und wo einige wenige Profitinteressen bedient werden, sondern dass es ein offener Wettbewerb ist, wo es Chancen gibt. Auch eine Opposition braucht im Bundestag Chancen bei dem, was sie macht. Ansonsten brauchen wir diesen Bundestag nicht mehr, dann wählen wir nur noch eine Regierung.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.